Vielen Dank, Fanny, für diese persönlichen Worte zur Erfahrung mit deinem Vater. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die eigenen Erfahrungen mit deinem Vater total wichtig sind für deine Erfahrungen und deine Einstellung zu Gott. Da kommen wir sicher drauf. Erstmal herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis. Credo, was du über das Glaubensbekenntnis wissen solltest. Heute der erste Teil: Gott, mein Vater. Aber bevor es so richtig losgeht, müssen wir erst mal klären, wozu gibt es Glaubensbekenntnisse. Weil das begegnet mir ab und an, ach, wozu brauchen wir das denn? Ist es überhaupt biblisch? Und so weiter. Deswegen, ja, Glaubensbekenntnisse brauchen wir. Die sind in dem Sinn nicht heilsrelevant, aber sie sind hilfreich. In Glaubensbekenntnissen versuchen Christen seit jeher, die in der Bibel überlieferten Glaubensaussagen systematisch zu erfassen und zu ordnen und zusammenzufassen. Und solche Bekenntnisse haben zum einen einen stärkenden Charakter. Ich sehe, habe quasi wie in einem Spiegel kurz, was glaube ich eigentlich? Es hat einen verbindenden Charakter, weil ich weiß, dieses Bekenntnis teilen ganz, ganz viele Christen. Das ist ein Bekenntnis, was die Christenheit weltweit verbindet. Aber sie hat auch einen gewissen trennenden Charakter. Weil wenn wir sagen, wir glauben an Gott, den Dreieinigen, dann trennen wir uns davon zum Beispiel an Menschen, die zwar an Gott glauben, aber sagen zum Beispiel, Jesus war nicht Gott. Also es hat auch einen abgrenzenden Charakter. Und ja, das Ganze ist auch biblisch verankert. Die ersten Glaubensbekenntnisse stehen schon in der Bibel. Das allerkürzeste: Jesus ist Herr. Das ist vielleicht das älteste und kürzeste Glaubensbekenntnis, das es gibt, steht in etwas anderer Form öfters mal in der Bibel. Petrus zum Beispiel oder Thomas, mein Gott und mein Herr, sagt er zu Jesus. Also Glaubensbekenntnisse von der Sache her sind auf alle Fälle biblisch verankert. Es gibt auch in der Bibel schon weiter ausformulierte Glaubensbekenntnisse. Wenn du es nicht lesen kannst, macht nichts, kannst du daheim nachlesen. 1. Korinther 15 zum Beispiel oder wesentlich bekannter aus Philipper 2, Vers 6 bis 11, der sogenannte Christus-Hymnus, wo die Christen schon ganz am Anfang zusammengetragen haben, was glauben wir denn eigentlich über diesen Jesus, was ist denn der Kern von dem? Und Paulus hat das dann aufgeschrieben und überliefert, dass eben Jesus, so steht es in Philipper 2, vom Himmel auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, wie wir, gelitten hat, gestorben und wieder auferstanden ist und dass er der Herr über die ganze Welt sein wird, dass alle Knie sich vor ihm beugen. Also Glaubensbekenntnisse, da kann ich beruhigen, sind gut biblisch und haben auch einen Sinn. Aber dann gibt es ja auch bei uns gültig verschiedene. Das bekannteste, an dem ich mich auch so entlang hangeln werde, ist das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, weil man legendenhaft angenommen hat, dass die 12 Apostel sich hingesetzt haben, ist geschichtlich widerlegt. Es kommt wahrscheinlich aus dem 5. Jahrhundert aus Gallien, also Frankreich. Und das ist in den westlichen Kirchen, also katholisch, evangelisch, anerkannt, wird meistens im Gottesdienst gesprochen, übrigens gesprochen und gebetet. Das ist mir auch ein Anliegen. Wir beten das Glaubensbekenntnis nicht, weil das ein Gebet hat Gott oder Jesus als Ansprechpartner. Es ist an Gott gerichtet. Das Glaubensbekenntnis, das sprechen wir uns selber zu und das sprechen wir den Menschen in unserer Umgebung zu. Also merken, Glaubensbekenntnisse sprechen wir und beten sie nicht. Also, das Apostolische ist kurz und knackig. Die meisten werden es kennen. Man hört es immer wieder in der Schule und so weiter und hat eben weite Verbreitung in unseren Gottesdiensten. Dann gibt es eines, was ein bisschen älter und ein bisschen ausführlicher ist und auch ein Jubiläum hatte letztes Jahr. Das sogenannte nizänische Glaubensbekenntnis oder eigentlich das Bekenntnis von Nicäa Konstantinopel, weil es nämlich in Nicäa 325 formuliert wurde, deswegen hat es auch letztes Jahr 1700-jähriges Jubiläum, Aber in Konstantinopel, ein paar Jahre später, hat man es noch mal ein bisschen konkretisiert und erweitert, weil man gemerkt hat, der ein oder andere Satz fehlt. Das Spannende an diesem Bekenntnis ist, dass es nicht nur evangelisch und katholisch anerkannt ist, sondern dass das auch von den orthodoxen Kirchen gesprochen wird. Also es hat einen wesentlich größeren Wirkungskreis. Und tatsächlich ist es noch mal sehr viel ausführlicher. Ich werde im Lauf der Predigtreihe das ein oder andere Mal auf dieses Bekenntnis zurückgreifen, weil manches einfach besser und ausführlicher formuliert wird. Bei uns wird es eigentlich nur zu besonderen Anlässen verwendet. So, bevor es losgeht, müssen wir aber noch mal klären, Gott mein Vater oder doch Gott meine Mutter, weil mir die Frage auch immer begegnet oder Menschen entsetzt kommen und sagen, in dem Gottesdienst, die hat gesagt, Gott unsere Mutter oder so weiter, bis hin, dass manche auch beten, Mutter unser, um ein bisschen zu spoilern, das ist nicht schlimm und ich erkläre auch gerade warum. Natürlich wird in der christlichen Tradition und in der Bibel Gott meistens als Vater benannt und beschrieben, aber es gibt auch Stellen, die ihn als Mutter nennen. Da haben wir zum Beispiel Jesaja 66. Ich will einen trösten, wie euch eine Mutter tröstet. Oder Jesaja 49. Doch Gott antwortete, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Gott sagt zum Volk Israel, ich habe dich geboren, wie eine Frau ein Kind. Oder spannendes Bild, Hosea, ich greife euch an wie eine Bärin, der man die Jungen geraubt hat. Also auch ein mütterliches Bild. Und Jesus beschreibt sich selbst auch einmal als Henne, als Glucke, die ihre Küken beschützt. Also von daher, die väterliche Anrede oder das väterliche Bild überwiegt, aber es gibt durchaus auch mütterliche Bilder oder Rede von Gott. Aber viel wichtiger ist, warum ist das nicht schlimm? Weil Gott weder Mann noch Frau ist. Also die Vorstellung von Gott als alten Mann mit weißem Bart halte ich nicht nur für völlig überholt, sondern ich halte die sogar gefährlich. Warum? Einmal bei uns, in unserem Kulturkreis, stehen alte Leute, ihr mögt mir das vergeben, nicht mehr für Weisheit und Macht, wie es im alten Orient der Fall war, sondern man assoziiert dann doch eher vielleicht die Rente oder das Altenheim. Ihr mögt mir das verzeihen, es ist einfach so. Also Macht und so wird nicht mehr automatisch mit Alter gleichgesetzt. Und vor allem, und das halte ich für viel wichtiger, deswegen danke für deine Ausführungen über den Vater. Die waren ja sehr, sehr positiv. Aber was ist, wenn deine Erfahrungen mit deinem Vater negativ waren? Es sind ja leider Gottes nicht alle Väter gute Väter. Oder auch nicht mehr vorhanden. Was ist denn, wenn der Vater die Familie verlassen hat? Wenn der Vater gewalttätig war? Wenn der Vater sogar missbraucht hat oder sonst was? Dann kann man dieses Vaterbild um Himmels Willen nicht eins zu eins auf Gott übertragen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich kann mir Gott nicht als Vater denken, da sträubt sich alles in mir. Ich habe so viele Verletzungen, das kann ich nicht. Deswegen ist es letztendlich, sage ich mal, egal, ob man sich Gott als Vater oder Mutter vorstellt, weil es nicht vom Geschlecht abhängt. Gott ist nicht Mann oder Frau. Die Anrede Vater heißt, bezieht sich auf die Beziehung. Man kann auch deswegen sich als Eltern vorstellen. Und man kann sich's auch, wem das hilft, als Mutter vorstellen, da tut man Gott keine Gewalt an. Die Katholiken, das darf ich an der Stelle noch kurz einwägen, haben da natürlich eine sehr elegante Lösung gefunden. Die haben nämlich die Maria eingeführt. Zwar nicht als Gott, aber als Mutter Gottes und haben einfach die ganzen weiblichen Elemente, die ganze weibliche Seite in die Maria hineinprojiziert, um da ein gewisses Gegengewicht zu schaffen. Wobei auch diese Polarisierung gefährlich ist. Männer sind stark und gewalttätig, Frauen sind sanft und liebevoll. Ja, wenn man das so lebt, das ist toxisch. Toxische Männlichkeit, toxische Weiblichkeit. Führt jetzt zu weit. Aber es ist eine elegante Lösung, da brauche ich mir über Gott als Mutter keine Gedanken machen und habe eine Ansprechpartnerin, von der ich ausgehe, dass sie mir zugewandt ist. Aber jetzt springen wir rein. Was macht denn einen guten Vater aus? Da habe ich mal ein paar Attribute zusammengetragen und wir können uns darüber unterhalten, wie sehr das mit deinen Erfahrungen mit deinem Vater zusammenhängt oder mit deiner Vaterrolle und wie das auch auf Gott übertragbar ist. Das eine, für mich selbstverständlich, ein Vater beschützt seine Kinder. Wobei ich mich ja da von Gott belehren lassen muss, dass ja auch die Mutter Bären ihre Jungen beschützt. Klammer zu. Wenn irgendwas ist, wenn die Kinder Probleme haben oder so, sagst deinem Vater, der kümmert sich drum. Beim Reparieren funktioniert das manchmal. Also, Schutz ist das eine und ich glaube, das ist noch relativ klar, wenn man das auf das biblische Gottesbild überträgt. Es gibt unzählige Stellen. Der Herr ist mein Fels und mein Heil, der Herr ist meine Burg und mein Schutz, zu dem ich fliehe. Ihr kennt die ganzen Bilder, vor allem aus den Psalmen. Also, Gott beschützt mich wie ein guter Vater. Das Zweite, ich nenne das Ermöglicher. Ich habe lange überlegt, ich habe kein besseres Wort gefunden. Was heißt das? Mir ist es wichtig, dass ich meinen Kindern Dinge ermögliche. Das heißt nicht, dass ich ihnen alles mache und alles schenke und alles hingebe, aber dass ich sie in die Lage versetze, ihr Potenzial auszuschöpfen und Dinge, die sie wollen, die sie können, zu ermöglichen. Und ich glaube, das macht Gott auch. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich bringe immer gern das Beispiel von der Spülmaschine, weil es unverfänglich ist. Die Spülmaschine hatte man mit ein paar Sekunden ausgeräumt. Wenn das Kind mit 2 Jahren gerne mithelfen möchte, dauert das halt ein bisschen länger. Aber man hat Zeit verbraucht und Energie und vielleicht die ein oder andere Tasse noch kurz aufgefangen. Aber man hat ein stolzes Kind, was das Gefühl hat, ich durfte etwas dazu beitragen. Und meine Lieben, ich glaube, dass es Gott mit uns ganz genauso geht. Wir sind die 2-jährigen Kinder, die die Spülmaschine ausräumen. Ihr Lieben, Gott könnte alles wesentlich besser, schneller und effektiver ohne uns. Mission. Ein Engelsheer, einmal über die Welt, kein Ding. Ja? Bewahrung der Schöpfung. Hat er schon bei Adam und Eva angefangen? Machen wir das gut? Lass ich mal dahingestellt. Und so weiter. Um es kurz zu machen, Gott lädt uns ein, an seinem Schöpfungswerk und an seinem Heilswerk mitzuarbeiten, obwohl er es viel besser und effektiver selber machen könnte. Aber er möchte das nicht. Und ich glaube, auch gute Eltern möchten nicht alles selber machen. Sie möchten ihre Kinder mit einbeziehen. Gut, im Idealfall hat man tatsächlich weniger Arbeit. Und später kannst du es machen, komm, räum du mal aus, ja? Oder koch du mal oder mach du mal, ja? Aber es geht hier einfach vor allem, und ich glaube, das ist bei Gott auch so, um das Zusammenwirken. Gott möchte uns einbeziehen. Er möchte uns mitmachen lassen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Ermöglicher. Wenn dir ein besseres Wort einfällt, bitte sag's mir hinterher, okay? Gott möchte, dass wir unser Potenzial ausschöpfen. Er hat uns Gaben gegeben und er möchte, dass wir sie entfalten, dass wir uns mit unseren Fähigkeiten, die so unterschiedlich sind, einbringen in sein Werk, Schöpfungswerk und Heilswerk. Er möchte es uns möglich machen, positiv, konstruktiv mitzuarbeiten. Das Dritte, Eltern sind Vorbilder, ob sie wollen oder nicht. Bis hin zu dem schönen Spruch, der Karl Valentin zugeschrieben wird, du kannst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir eh alles nach. Je länger ich lebe, desto mehr weiß ich, der Satz stimmt. Aber Gott gibt uns auch ein Vorbild. Jesus sagt, ich habe euch ein Vorbild gegeben und ich wünsche mir, dass ihr dem nacheifert. Und wir dürfen das auch bewusst machen. Ich weiß nicht, wie viele Kinder bewusst sich entscheiden, ich möchte, meine Eltern sind mein Vorbild, ich möchte so werden wie mein Vater oder meine Mutter. Oft ist es umgekehrt, ich möchte nie so werden, meistens werden es die Kinder dann doch. Und es hat mich selber vor Jahren schon mal überrascht, wie viel ich auch von meinem Vater übernommen habe, bis hin zu Redewendungen, Tonfällen und so weiter. Das ist schon interessant. Aber für uns wichtig, Gott gibt uns ein Vorbild, das wir uns nehmen können. Es gibt ja den Spruch, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Und so abgedroschen der ist, so wertvoll und wirklich ist auch. Lass uns Jesus als Vorbild nehmen. Lass uns Gott als Vorbild nehmen. Voller Liebe und Barmherzigkeit und Wertschätzung. Da sind wir beim nächsten Wert. Ich halte es für ungeheuer wichtig, dass Eltern ihre Kinder wertschätzen. Wehe den Eltern, die ihren Kindern sagen, das schaffst du eh nicht. Komm, lass mich machen, bei dir dauert es ewig. Oder du bist doch zu dumm zu allem. Sowas gibt's. Und liebe Leute, das ist echt gefährlich, weil das setzt sich in den Kindern fest. Und Gott ist da anders. Korrigier mich, ich habe keinen Satz gefunden, wo Gott zu den Menschen sagt, ihr seid doch zu dumm zu allem, oder? Obwohl er natürlich da recht hätte, also in vielen Dingen. Ich meine, bei Noah war es ein bisschen ähnlich, da hat er bereut, dass er die Menschen geschaffen hat, weil er gemerkt hat, sie halten sich einfach nicht dran. Aber der Ton in der Bibel ist durchweg, du bist wertvoll. Das beginnt schon bei Adam und Eva, dass eben Adam zum Beispiel die Tiere benennen darf, dass Adam und Eva eben das Paradies bebauen und verwalten durften. Die Mitarbeit, wie gesagt. In der Bibel finden sich ganz viele Stellen, du bist wertvoll, du bist wertgeachtet. Wir haben es vorhin im Psalm 8 gehört, er hat uns wenig niedriger geschaffen als sich selber. Wenn wir die Bibel lesen, da steckt so viel Wertschätzung uns Menschen gegenüber, obwohl wir die nicht verdient haben. Also, Gott schätzt uns wert, wie gute Eltern ihre Kinder wertschätzen sollten, bei allen Fehlern und allen Unzulänglichkeiten. Und das Allergrößte, Allerwichtigste ist die Liebe. Eltern lieben normalerweise ihre Kinder. Auf alle Fälle liebt uns Gott. Die ganze Bibel trieft vor Liebe, die Gott uns zeigt. Bis hin, dass Jesus für uns gestorben ist und sagt, niemand hat eine größere Liebe als der, der für seine Freunde stirbt. Und Gottes Liebe ist noch so viel größer als die endliche Elternliebe. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Kennzeichen. Und Präsenz. Das ist mir wieder sehr eindrücklich von meiner Mutter, die gesagt hat, mein Vater war während meiner Kindheit im Krieg und in Kriegsgefangenschaft. Ich hatte als Kind keinen Vater und deswegen war ihr so wichtig, ich habe in Gott einen Vater. Und bei Gott können wir uns darauf verlassen, er ist nah. Das ist sein Wesen, sein Name, Jahwe. Ich bin da, ich bin bei dir. Das zieht sich auch durch die ganze Bibel und das glauben wir. Gott ist jetzt da. Keinem von uns ist Gott fern. Und das Dritte, und da sind wir wieder bei Vater und Mutter, bei Eltern, das ist die Beziehung. Gott ist ein Beziehungswesen. Er hat uns geschaffen, weil er die Beziehung zu uns wollte. Er geht uns nach. Jesus stirbt für uns, weil er diese Beziehung möchte. Und das schönste Beispiel hierfür, das war ganz, ganz prägend für mein Gottesbild, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich weiß, es ist furchtbar abgedroschen und ich konnte es auch lange nicht mehr hören, weil du es vom Kindergottesdienst über die Schule 1000 Millionen Mal hörst, bis ich gemerkt habe, das ist eigentlich eines der wichtigsten Texte in der Bibel. Und Jesus erzählt das, als Menschen ihn fragen, wie ist das denn mit dem Himmel, wie ist denn das mit Gott, dem Vater und so weiter. Und da erzählt Jesus diese Geschichte und sagt eben, ein Vater hatte 2 Söhne und der eine haut ab und lässt ihn im Stich, macht sein Ding und kommt, als sein Leben scheitert, wieder angekrochen. Und Gott hält ihm keine, also der Vater, Entschuldigung, der Vater hält ihm keine Moralpredigt. Sixtus, habe ich dir gleich gesagt. Jetzt kommst du, hättest dir viel ersparen können. Der Vater nimmt den Sohn in die Arme. Er steht da mit offenen Augen. Und so ist Gott. Jesus erzählt dieses Gleichnis, als die Menschen ihn fragen, wie ist denn Gott? Jesus sagt, Gott ist der liebevolle Vater, der dich vermisst, wenn du nicht in einer lebendigen Beziehung mit ihm lebst. Gott steht da mit offenen Armen und wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Gott möchte eine lebendige Beziehung zu dir. Das hat nicht nur was mit Zeit zu tun und nicht was mit räumlicher Entfernung. Es gibt Kinder, die haben wenig Zeit für ihre Eltern. Es gibt Kinder, die wohnen nicht vor Ort, vielleicht in anderen Kontinenten, in anderen Ländern. Und trotzdem ist die Beziehung, kann die Beziehung intakt sein. Und so ist es mit Gott. Wie sieht denn deine Beziehung aus? Da sind wir dann beim nächsten. Vielleicht beim wichtigsten Punkt dieses Kapitels. Gott, mein Vater. Als die Jünger sagen, Jesus lehre uns beten, gibt ihnen Jesus ja das uns allseits bekannte Beispiel, Vater unser im Himmel. So beginnt dieses Gebet. Uns allen auch wohl vertraut, die meisten kennen es auswendig, auch wenn die Satzstellung im Deutschen natürlich völlig falsch ist, es müsste heißen, unser Vater, die Schweizer beten es so, da heißt es, das ist unser Vater. Der Knackpunkt ist, Jesus macht seinen Jüngern hiermit was deutlich, was auch schon in der Bibel steht, nämlich diese Beziehung. Das hat Jesus nicht erfunden. Auch im Alten Testament schreiben die Propheten Jesaja, du bist doch unser Vater, auf wen sollen wir uns verlassen? Auch hier wieder die Beziehung. Was Jesus uns in diesem Vorbildgebet dem Vater unser gibt, ist einfach auch wieder dieses Vorbild der Beziehung. Gott ist nahe, wir können mit ihm reden. Wir brauchen keine rituellen Floskeln, sehr geehrter Herr Gott, werter Schöpfer. Ja? Nein, einfach unser Vater. Und in Römer 8 formuliert es Paulus noch treffender. Durch den Heiligen Geist sind wir Gottes Kinder und wir dürfen zu Gott Papa sagen. Und das war schon ziemlich revolutionär. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand sitzt, aber früher soll es ab und zu üblich gewesen sein, dass man mit Herr Vater und Frau Mutter angesprochen hat. Ich habe es nicht mehr erlebt. Und ganz anders ist da Papa. Im aramäischen Abba. Das ist eine total vertraute, liebevolle Anrede. Also ich glaube, wenn meine Kinder zu mir sagen, Vater, dann weiß ich, entweder sie wollen wirklich was oder ich habe zum dritten Mal nicht gehört. Papa ist einfach wieder diese Anrede auf der Beziehungsebene. Wer zu Gott Papa oder meinetwegen auch Mama sagt, der kann sicher sein, da stimmt die Beziehung. Da ist keine Distanz. Da ist Vertrauen. Da ist Vertrautheit da. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir hier lernen können. Papa, dürfen wir zu Gott sagen. Wenn du willst, kannst du dir aus diesem ersten Abschnitt über das Glaubensbekenntnis Folgendes mitnehmen. Zuerst, Gott steht jenseits menschlicher Geschlechter, wobei Vater eine Beziehungsbeschreibung ist. Also, es ist okay, wenn man Mutter sagt, wenn man da mehr Zugang hat. Muss man aber nicht. Das Zweite, Schutz, Ermöglichung, Vorbild, Wertschätzung, Liebe, Präsenz und Beziehung sind die Kennzeichen von Gott als Vater. Und das Dritte, wenn du magst, als Hausaufgabe, wie pflegst du die Beziehung zu deinem Vater im Himmel? Vielleicht ist die Pflege zur Beziehung deiner Eltern da ein Vorbild. Wie oft schaust du vorbei? Wie viel rufst du wenigstens an? Wie ist da die Verbindung? Aber überprüf das mal, ob ich glaube an Gott, den Vater, ob das für dich einfach ein Glaubenssatz ist, den man halt mal so formuliert hat, der ja auch biblisch und theologisch wahr ist, wie wir gesehen haben. Oder steckt da mehr dahinter? Kannst du zu Gott Papa sagen? Wie ist euer Verhältnis? Also wenn du magst, ich lade dich ein, dem mal nachzugehen und wenn du magst, es auch zu pflegen. Gott, mein Vater, ich hoffe, er ist dir wieder ein Stückchen mehr ans Herz gewachsen und ich möchte noch beten zu Gott, unserem Vater. Lieber Vater im Himmel, Papa, danke, dass du kein ferner Gott bist, der irgendwo im Himmel ist, für den man besondere Rituale braucht, um ihn anzusprechen. Danke, dass du uns nah bist, dass du präsent bist. Danke, dass du nicht müde wirst, die Beziehung zu uns zu suchen und zu pflegen. Und wir bitten dich durch den Heiligen Geist, mach uns das immer wieder klar, stärk die Beziehung zu dir. Zeig uns wunde Punkte, zeig uns, wo wir uns weg von dir bewegen. Und hol uns immer wieder zu dir zurück. Danke, dass wir dich Papa nennen dürfen. Amen. Wir singen jetzt, bleibend ist deine Treue.